Nachdem wir also im ersten Vortrag über die grundsätzliche Wirkkraft des Segens gesprochen haben, den Gott am Anfang der Schöpfung ausgesprochen hat, wollen wir jetzt über den Segen sprechen, der von dem Gesegneten selber ausgehen soll. In Deuteronomium, Nunonium 26 lesen wir: Siehe, ich lege dir heute vor Segen und Fluch. Den Segen, wenn ihr den Geboten des Herrn eures Gottes, die ich euch heute vorschreibe, gehorcht, den Fluch aber, wenn ihr den Geboten eures Gottes nicht gehorcht, sondern von dem Weg, den ich euch heute vorschreibe, abweicht und anderen Göttern nachzulaufen, die ihr nicht kennengelernt habt. Also Mose spricht hier zu diesem Bundesvolk Gottes, den Nachkommen Abrahams, mit denen er auf dem Weg ist ins gelobte Land. Und unterweist sie über ihre Position als Bundesvolk, welches demzufolge unter dem Segen Gottes steht. Allerdings ist dieser Segen an die Bedingung geknüpft, ihrem Gott die Treue zu halten, indem sie seinen Geboten gehorchen, im anderen Fall verfallen sie dem Fluch. Und das ist eben auch, das machen wir uns gar nicht klar. Wenn wir die Gesetze Gottes verfehlen, das sind wie die Naturgesetze, dann kommt automatisch etwas, was uns schadet. Als der Sündenfall auf die Erde gekommen ist, ist auch das Reich der Finsternis am Werk. Mose weist auf die Ernsthaftigkeit des Segens hin. Segen und Fluch legt Mose dem Volk, und das ist auch so wichtig, nicht in der Weise vor, dass sie zwischen zwei Wegen wählen können. Segen und Fluch gehören irgendwie zusammen und äußern sich als eine Art Einheit, die aus der Bundestreue hervorgeht, als Segen oder als Fluch. Als Biliam das Volk Israel versucht zu verfluchen, wandelt sich dieser Fluch immer in Segen um. Das Umgekehrte geschieht auch, wenn es sich um die Feinde Israels handelt. In diesem Fall verwandelt sich der Segen, der auf Israel ruht, für die Feinde in einen Fluch. Wir lesen in der Heiligen Schrift: Der Herr bewirkt die Niederlage deiner Feinde, die sich gegen dich erheben. Auf einen Weg ziehen sie gegen dich aus. Und auf sieben Wegen ergreifen sie die Flucht, so wie es Gott dem Abraham ja zugesagt hat in Genesis 12, 3. Ich werde segnen, und die dich verwünschen, werde ich verfluchen. Durch dich sollen gesegnet sein alle Generationen der Erde. Gottes Segen bedeutet das innerste Wesen seiner Schöpfung, bei dem immer beides verbunden ist: das Gestalten des Göttlichen und das Überwinden des Widergöttlichen. Durch den Segen ist der Mensch im gesamten Werk der Schöpfung so ausgezeichnet wie kein anderes Wesen auf der Erde oder in der ganzen Schöpfung existiert. weil er dadurch Teilhaber ist an der Auswirkung göttlicher Herrlichkeit, die an seine Beschaffenheit erinnert, Abbild Gottes zu sein. Deshalb sollten Aaron und seine Söhne durch die von Gott vorgegebene Form des aaronitischen Segens den Namen Gottes auf das Volk legen. Und das bedeutete die Schönheit der Wesensart Gottes auf das Volk zu legen, als eine Art Voraussetzung für den Segen schlechthin. Im vergangenen Vortrag habe ich in diesem Zusammenhang von einem prophetischen Zeichen gesprochen, was sich letztlich auf den Verlauf der Heilsgeschichte ausgewirkt hat und das bis hin auf unseren Erlöser Jesus Christus. Die Tatsache, dass der Segen auch ein Prophet eine prophetische Auswirkung hat, zeigt uns die Heilige Schrift am Segen Jakobs, als er seine Söhne segnet. Da heißt es in Genesis 49,1: Dann rief Jakob seine Söhne und sprach: Versammelt euch, ich will euch verkünden, was euch in zukünftigen Tagen begegnen wird. Und hier begegnen wir, und hier begegnet uns ein weiteres äußerstes wichtiges Phänomen des Segens. Der Mensch vermag nicht nur gesegnet zu werden, sondern darüber hinaus bekommt er die Fähigkeit, selbst zu segnen und damit wie Gott sein Original schöpferisch tätig zu sein, als ein sprechendes Wesen. Allerdings kann sich diese wunderbare Fähigkeit nach dem Sündenfall auch ins Gegenteil auswirken. Der Mensch verfügt ab diesem Zeitpunkt auch die Fähigkeit zu zerstören und zu fluchen. Der heilige Paulus schreibt in Römer 12,14, was ich auch heute schon ausgesprochen habe: Segnet die euch verfolgen, segnet sie und fluchet nicht. In 1. Petrus 1,3 steht: Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Schmähungen mit Schmähungen, im Gegenteil, segnet, denn dazu seid ihr berufen. Das ist ganz wichtig, damit ihr Segen erlangt. Unsere Berufung ist zu segnen, damit wir Segen erlangen. Man kann in diesem Zusammenhang nur sagen, gut zu wissen, dass der Segen eine sehr viel größere Kraft hat als der Fluch. Der Mensch ist trotz allem, was der Sündenfall verursacht hat, ein schöpferisches Wesen, gesegnet und zum Segen berufen. Zumal sich der Segen über 1000 Generationen hin auswirkt. Auf diese Weise bleibt Gottes ursprüngliche Berufung für den Menschen trotz der Tragödie im Garten Eden bestehen. Der von der Sünde geschädigte Mensch behält durch die Menschheitsgeschichte hindurch, die sich oft an Grausamkeit überboten hat, dennoch kleine Schatten der Menschlichkeit, weil es in den Generationen immer wieder diese Gesegneten gab, die himmlische Kraft in das irdische Leben hineintragen können, beziehungsweise immer konnten und beziehungsweise immer noch können. Segnen ist das Mitteilen, das Weitergeben von Kräften, die in der himmlischen Herrlichkeit ihren Ursprung haben. Und ganz besonders auch ein festes Ziel hier auf der Erde verfolgen. Hier begegnet uns ein großes Geheimnis der vergebenden Liebe unseres Gottes an uns Menschen. Gott schreibt unbeirrbar an seiner Heilsgeschichte weiter, auch heute, auch in dieser Zeit. Obwohl sich der Feind Gottes und damit eben auch der Feind der Menschen aufs Äußerste bemüht, den Menschen als sein Werkzeug zu bekommen, um zu zerstören und um sein teuflisches Reich aufzubauen. Die Tatsache bleibt dennoch bestehen, dass die tiefsten und wahrhaft bleibenden Kräfte des Weltgeschehens von Mensch zu Mensch in der Kraft des Segens weitergegeben werden. Das merken wir nur nicht, weil wir gar keine Augen mehr haben, dahin zu schauen und es zu sehen. Mehr noch, dass hinter aller aufeinanderfolgenden irdischen Geschichte und auch Epochen oder Geschehnisse und Epochen eine verborgene, stille Reihe der geistlichen Segensträger steht, die von einer Generation zur anderen die Kraft des Segens weitergegeben haben. In diesem Zusammenhang möchte ich eine Geschichte erwähnen, die sich im Jahr 1773 zugetragen hat. General Steinbock war der Anführer des schwedischen Heeres, der beauftragt war, die Stadt Altona abzubrennen. Ein Pfarrer suchte den General auf und bat um Gnade und sagte dann immer: um der Wunden Jesu willen, Herr General. Aber dieser sagte: um der Wunden Jesu willen haben die Russen keinen einzigen Schweden verschont. Das war dann die Antwort. Aber dieser Fahrer ließ sich nicht abwimmeln. Er bettelte weiter. Aber alles Bitten und Flehen half jedoch nichts. General Steinbock bestand darauf, auf höheren Befehl zu handeln. Wenn Sie, so sagt dann dieser Pfarrer, auf höheren Befehl handeln müssen, so nehmen Sie den Segen des Herrn, der einst unser aller Richter sein wird, auf Ihr Gewissen. Darauf segnete der Pfarrer diesen General mit dem aaronitischen Segen. Der General Steinbock zitterte und bebte bei diesem Segen. Aber dennoch führte er sein schreckliches Vorhaben aus. Die Karriere allerdings für diesen General war ab diesem Augenblick zu Ende. Bei Tönningen kam er mit seiner ganzen Armee in dänische Gefangenschaft. Steinbocks Leben endete einige Zeit darauf im Gefängnis. Auf dem Totenbett soll er dem Gefängnisgeistlichen folgende Worte gesagt haben: kein Fluch von all denen, gegen die ich im Krieg gefochten habe, liegt so schwer auf meine Seele, als dieser Segen des deutschen Pfarrers. Die Stadt Altona konnte durch die Bitte des Geistlichen nicht verschont werden. Aber die Gefangennahme des Generals mit seinem Heer bedeutete das Ende der schwedischen Kriege in Deutschland. Viele andere Städte wurden verschont. Und jetzt möchte ich noch einiges zum Vatersegen sagen. Im Judentum spielt der Vatersegen bis heute noch eine ganz große Rolle. Zur Zeremonie der Schabbatfeier gehört es dazu, dass der Vater seine Kinder mit Handauflegung segnet. Und das tun sogar solche Menschen, die gar nicht mehr an Gott glauben. Das ist einfach, gehört zur Schabbatfeier. Das ist ganz drollig, wenn man das mal in Israel erlebt. Vor einiger Zeit bekam ich einen Aufsatz mit einer CD über den Vatersegen in die Hand. Und das mit erstaunlichen Zeugnissen. Beides wurde mir eben von einem messianischen Juden zugesandt. Also an den Namen dieses Autors, der sich damit beschäftigt hat, kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber dieser Mann stellte Forschungen darüber an, welche Bedeutung der fehlende Vatersegen bei Erkrankungen spielt. Er stellte fest, dass sich erstaunliche Heilungen einstellten, wenn er über einen Kranken den fehlenden Vatersegen spendete. Bei einer älteren Frau zum Beispiel wird berichtet, die an einem Schlaganfall, also einen Schlaganfall erlitten hat, gelähmt im Rollstuhl saß, auch nicht mehr sprechen konnte, erlebte er eine erstaunliche Spontanheilung. Sie konnte wieder sprechen und sich ganz normal bewegen. Viele Heilungen erzielte er auf diese Weise. Bei Diabetikern, bei Krebskranken, vor allem bei Asthmatikern und Allergikern. Nicht immer erfolgte eine Spontanheilung, in manchen Fällen erstreckte sich die Heilung über einige Zeit, aber es kam immer zur Heilung. Und das hat mich also ganz besonders hier in Erstaunen versetzt. Eine Frau hatte zum Beispiel 24 Jahre lang einen Eisenstab in der Wirbelsäule und musste viele Schmerzen erleiden. Nach dem Vatersegen verwandelte sich dieser Eisenstab in eine normale Wirbelsäule und alle Schmerzen waren weg und sie konnte sich bewegen wie zuvor. Das sind schon erstaunliche Dinge. Ein anderes Zeugnis, das ich vor einiger Zeit im christlichen Fernsehen hörte, beeindruckte mich ebenfalls sehr. Ein Vater erzählte, wie er mehr als 20 Jahre für seinen Sohn betete, der drogensüchtig war. Bei allem Eifer seiner Gebete erlebte er jedoch keine Erhörung. Eines Tages hörte er plötzlich während seines Gebetes Gott reden, der ihm sagte: Komm mit deinem Sohn zum himmlischen Gericht und kämpfe nicht länger mit dem Teufel herum. Erst wusste er nicht, was das bedeuten sollte. Aber Gott erinnerte ihn an seine Position als Vater. Daraufhin konnte er als Vater, so erklärte es ihm Gott, für die Sünden seines Sohnes stellvertretend einstehen. Und das hat er gründlich gemacht. Als er mit diesem Sündenbekenntnis fertig war, hörte er Gott sagen: Und jetzt bring mir deine Sünden deinem Sohn gegenüber. Gott erinnerte ihn an alle negativen Worte, die er in seiner Not mit Freunden, aber auch mit seiner Frau über seinen Sohn ausgesprochen hatte. Nachdem er auch mit diesem Sündenbekenntnis fertig war, gab ihm Gott einen weiteren Hinweis. Ab jetzt sollte er über seinen Sohn prophezeien. Er sollte eine tägliche Prophezeiung aufstellen, wie er sich seinen Sohn wünschte. Und das sollte er täglich über seinen Sohn aussprechen. Und er berichtete, dass es dauerte nicht ganze 14 Tage, bisschen mehr als eine Woche, da war der Sohn von Drogen frei und entwickelte sich zu seinem Erstaunen ganz nach der von ihm aufgestellten Prophezeiung. Also dieses Zeugnis hat mich besonders berührt. Nachdem ich Ihnen also jetzt diese Zeugnisse mitgeteilt habe, möchte ich jetzt auf eine ganz wichtige Blockade des Segens hinweisen. Und da geht es um das vierte Gebot, ehret Vater und Mutter. In Deuteronomium 5, 16 steht, ehre deinen Vater und deine Mutter, wie der Herr, dein Gott, dir geboten hat, damit du lange lebst und es dir wohl geht in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir geben will. Und jetzt erschrecken Sie nicht. Mit diesem Gebot haben sehr viele Menschen große Schwierigkeiten. Insbesondere, wenn sie in einem Elternhaus aufgewachsen sind, wo die Lebensbedingungen notvoll waren. Zum Beispiel der Vater, ein Alkoholiker. Ja, wir brauchen uns das nicht noch extra auszumalen. Hinzu kommt, dass wir in einer Zeit leben, wo es immer mehr zerbrochene Familien gibt, sodass ein gutes Einvernehmen zwischen den Generationen immer seltener wird. Eine weitere Erschwerung diesbezüglich ist die Erziehung zum kritischen Denken, die immer mehr um sich greift. Die Eltern kritisieren oder auch psychologisieren. Ich kann Ihnen nur sagen, das ist gefährlich, meine Lieben. Die Verhaltensweisen Ihrer Kinder. Man weiß ja immer, warum dies so ist und warum jenes. Man hat ja da so viel gelernt. Und umgekehrt, die Kinder können das Gleiche tun, dasselbe. Die Wahrheit ist, es fällt uns Menschen immer schwerer, etwas Gutes an seinen Mitmenschen zu sehen. Die Folge dieser Entwicklung führt zur Selbstzentriertheit. Und das bei Eltern und bei Kindern. Aber dass Gott eine solche Umgangsweise verurteilt, und diese negativen Beurteilungen Fluchen nennt, auch wenn es in einer Art gut gemeinten Herzenshaltung geschieht, wie beispielsweise bei diesem Vater des drogensüchtigen Jungen, ist uns gar nicht mehr bewusst. Man weiß oft gar nichts mehr von dieser Tatsache. Was aber steht hinter diesem Gebot der Heiligen Schrift? Wenn wir die Mahnung des heiligen Jakobus ernst nehmen, dann wissen wir, dass jede negative Aussage über einen Menschen, der nach dem Ebenbild Gottes gemacht ist, eine Art Verfluchung ist, die nicht nur den anderen als Abbild Gottes tadelt, sondern auch sich selber als Abbild Gottes tadelt. Und damit vergreift sich dieser Mensch letztlich am Antlitz Gottes selbst und blockiert auf diese Weise jeden Segen Gottes. Deshalb sagt ja Jesus, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Handelt es sich aber, und das ist jetzt sehr wichtig, um Vater und Mutter, dann tritt dieses geistige Gesetz sehr viel folgenschwerer in Kraft. Der heranwachsende Mensch verliert nicht nur die Verheißung des Segens, die dieses Gebot beinhalten, sondern gerät gleichzeitig in eine Selbstablehnung, die kaum zu heilen ist. Wir begegnen immer wieder Menschen, die Liebe Gottes nicht empfangen können. Und dann wird viel hin und her gebetet. Und es ist letztlich wirklich so, dass es die Selbstablehnung ist, indem man Vater und Mutter verurteilt, verurteilt man sich selbst. Warum ist das so? Weil er, dieser heranwachsende Mensch, aus den gleichen Genen hervorkommt. Darüber hinaus gerät er in den Konflikt eines weiteren geistigen Gesetzes, wo die Schuld der Väter bei den Kindern und Enkeln bis ins dritte und vierte Glied heimgesucht wird. Durch das Verurteilen von Vater und Mutter zieht dieser Mensch, sieht er das alles, dieser ganze Fluch, gerade wie ein Magnet an, die Schuld der Väter auf sich wie ein Magnet. Während das Befolgen, und hier sieht man wieder die Weisheit Gottes, das Befolgen dieses Gebotes, ehret Vater und Mutter, sich wie ein großes Heilmittel auswirkt. Es befreit uns von der verhängnisvollen Selbstablehnung und verwandelt den Fluch, der auf den Vorfahren lastet, in Segen. Wir sind nun mal keine Tabula rasa. Das, was uns die humanistische Erziehung so lange vorgegaukelt hat. Wir sind auch kein Individuum, das losgelöst von seiner Geschichte sein Leben meistern kann. Der Mensch ist als Abbild Gottes zum Segen berufen, um Segen zu sein und das in besonderer Weise zunächst innerhalb seines Umfeldes, und das gehört die Familie dazu, und weiter eben dann eben in weiteren Kreisen. Die Anweisung des heiligen Paulus, segnet eure Verfolger, auch wenn es sich aus der Familie geschieht, auch wenn es vom Vater, von der Mutter geschieht. Und fluchet sie nicht, kann man nicht ernst genug nehmen. Und in unser Lebensprogramm aufnehmen. Und das besonders in unserer Zeit. Sehen Sie, an dieser Stelle möchte ich jetzt etwas sagen. Denn das Erstaunliche ist, dass alle Gebote Gottes leicht sind. Jesus sagt es uns, meine Last ist leicht und mein Joch ist sanft. Aber wir dürfen es nicht in unserer eigenen Kraft tun. Hier spricht Gott an die Kinder Gottes. Diese Gebote und diese Dinge sind nicht adressiert an den normalen Menschen, obwohl sie ihm sehr gut tun würden, wenn er sie kennen würde. Diese Gebote sind adressiert an uns Christen, die einfach durch das Leiden und Sterben Jesu Christi zu ganz neuen Menschen wiederhergestellt sind. Und diese vergebende Liebe, die Gott durch seinen Sohn in unsere Herzen durch die Taufe ausgegossen hat, die hat er ausgegossen mit einer solchen Kraft, die können wir weitergeben. Und die sollen wir weitergeben. Das ist genauso wie ein wunderbarer Lebensstrom. Wenn er nicht weiterfließen kann, dann wird er stinkig. Ne? Und so ist es auch mit dieser Gnade der vergebenen Liebe, die wir in unserem Herzen tragen. Und wenn wir lernen, diese Gnade weiterzugeben, und zwar geht es hier nicht um das menschliche Verzeihen. Bei der Vergebung, die Gott ausspricht, wenn er sagt, vergebt einander, geht es um die göttliche Kraft des Vergebens, die Gott uns in Vollmaß geschenkt hat, meine Lieben, die wir nur weitergeben dürfen. Wenn wir darum wissen, dass es eine göttliche Kraft ist, die uns durch die Taufe bereits im Vollmaß geschenkt ist. Und wir nicht in unserer eigenen Kraft jetzt hier auch noch solche Dinge tun können. Zum Beispiel den Vater, der Mutter vergeben und sie ehren. Wir wissen ja in unserer heutigen Zeit gar nicht mehr, was Ehren bedeutet. Mir hat mal ein geistlicher Mensch gesagt, du musst deine Mutter nicht bekehren, du musst sie nur ehren. Und hier haben wir wirklich ein erstaunliches, es ist die große Salbe, die nicht übertroffen wird. Es ist wirklich so, wie die Heilige Schrift, dass es wird uns wohlgehen, hier auf Erden. Es ist das Gebot der Verheißung, sagt die Heilige Schrift. Weil wir in zwei geistliche Gesetze hineinfinden. Und das ist einmal das Gesetz, segnet und fluchet nicht. Also, dass wir auch wissen, diese Kritik ist ein Fluchen und dass wir das nicht tun. Und dass wir wissen, hier wir geraten, ob wir es wollen oder nicht, in dieses geistliche Gesetz hinein. Und es wirkt sich aus zunächst auf uns selbst. Jede Kritik, die auf uns kommt, jede Kritik, die wir aussprechen, wirkt sich in erster Linie auf uns selbst ab. Warum? Weil wir ein sprechendes Wesen sind und diese Kritik über unsere Zunge in unser Herz hineinkommt. Und das ist die große Not. Das ist das eine. Und das andere ist dieses geistige Gesetz, dass die Schuld der Menschen, der Fluch, der auf den Generationen lastet, dass wir dadurch auch diesen Fluch auf uns laden, wie ein Magnet, sofort wie eine offene Tür, sodass das ganze Zeug auf uns kommt. Aber indem wir dieses Gebot beachten, kommen wir in dieses geistige Gesetz automatisch. Wir begehen den Irrtum nicht der Kritik. Wir ehren Vater und Mutter und damit alles, was auf dieser Generation und was auf unserer Generation an Flüchen lastet, verwandelt sich in Segen. Nicht? Und wenn wir dann wissen, ich werde im nächsten Vortrag noch ganz konkret darüber sprechen, dass es überhaupt in der Nachfolge Jesu darum geht, dass Gott in uns die Dinge tut. Diese Gebote, die Gott den Menschen gegeben hat, so segensreich sie sind, waren für den Menschen zu schwer. Der heilige Paulus sagt, sie waren nichts weiter als eine Erziehung auf den Christus hin, der alle diese Gebote für uns erfüllt hat. Das ist diese große Gnade der Heilsgeschichte, dass es dann diesen Erlöser gegeben hat innerhalb der Menschheit, dass Gott Mensch wurde und das, was den Menschen unmöglich war, das tat Gott, heißt es, und sandte seinen Sohn. Und jetzt müssen wir lernen zu unterscheiden und uns demütig sagen, das ist für mich unmöglich. Ich habe vor Menschen gestanden, die so grauenhafte Dinge von ihren Eltern erlebt haben, dass die gesagt haben, das ist unmöglich. Ich habe gesagt, das ist auch unmöglich. Für sie in der menschlichen Kraft vollkommen unmöglich. Aber Gott sandte seinen Sohn und tat, was wir nicht mehr tun können. Und wir müssen jetzt lernen, dass diese Kraft durch die Taufe in uns hineingekommen ist. Die vergebende Liebe Gottes in einem Ausmaß. Und jetzt lernen, wie man mit so einer herrlichen Kraft umgeht, damit sie in unser Leben sich auswirken kann. Und wir wirklich hineinfinden in diese Position, zu empfangen und zu empfangen. Ich habe es immer wieder erlebt, wenn ich den Menschen diese Zusammenhänge erzählt habe. Und sie haben dann einfach mal so begonnen, dass dann auch etwas geschah, dass sie plötzlich ihr Herz wieder öffnen konnten für die Liebe überhaupt und für die Liebe Gottes. Beim letzten Seminar in Graz schrie eine Frau, was auch ganz hervorragend, herrlich an diesem Segnungsabend, wo wir dann für die einzelnen Menschen gebetet haben, da schrie eine Frau mir entgegen, die etwa 60 Jahre alt war. Sie schrie einfach und sagte, Frau Scheske, ich konnte heute zu meinem Vater im Himmel Vater sagen. Er ist mein Vater, ich weiß es. Und strahlte und weinte vor Freude. Was uns hier auch verloren ist, ist die Gnade, diese große Kraft, das Heilsgeschehen des Kreuzes. Dass wir wirklich mit unserem Menschlichen, dieser Mensch mit all seinen Aggressionen und all seinem sündenbeladenen Wesen ist tatsächlich mit Christus gekreuzigt, gestorben und begraben. Und diese Botschaft, wenn diese Botschaft unser Herz erfasst, dann sind wir erlöst von uns selbst. Das jetzt noch so. Aber ich möchte auch noch hier zum Abschluss ein Erzeugnis berichten aus meinem Freundeskreis. Da ging es um das sogenannte Mobbing. Ein Christ, also ein Freund von mir, der eben auch Christ ist, bekam eines Tages von einem Abteilungsleiter, der ihn von ersten Augenblick anfing zu, also Mobbing, ganz stark. Und aber dieser Mensch erinnerte sich an diese Aussage des heiligen Paulus: Segnet die euch verfolgen, segnet sie und fluchet nicht. Und was geschah? Er hielt sich dran. Er glaubte diesem Wort. Und außerdem ist noch etwas, was ich auch heute noch besonders betonen möchte: Der Segen ist ja so viel stärker, ist ja tausendmal stärker als der Fluch. Er blieb beim Segnen. Und was geschah? Sein Chef wurde auf diesen Christen aufmerksam. Der sah, wie dieser Abteilungsleiter ihn behandelte. Und sah, dass, wie herrlich sich dieser Mann bewegte. Wie liebevoll er weiterhin diesem Abteilungsleiter gegenüber war. Das beobachtete der Chef und dachte sich: Moment, Moment, da stimmt doch was nicht. Warum will dieser Abteilungsleiter diesen Menschen loswerden? Und hat sich also näher damit befasst und hat tatsächlich herausbekommen, dass dieser Abteilungsleiter Dinge tat, die nicht in Ordnung waren. Und da war ihm dieser Christ im Weg. Daraufhin hat der Chef diesen Abteilungsleiter, weil wirklich etwas Schlimmes aufgedeckt wurde, entlassen und hat diesen Christen zum Abteilungsleiter gemacht. Sehen Sie, wir haben große Möglichkeiten. Und damit möchte ich schließen.